Na, hallo zu Rundfreifunk auf Radio Blau. Eine Stunde lang geht's um Castor und wir fangen erstmal mit einem Highlight an. Live-Eindrücke.
Und da kommt er schon. Da ist der Erste.
So, Achtung, Achtung, ich wende mich an die Personen auf dem Acker hier in Lahse. Laut Allgemeinverfügung der Bezirksregierung Lüneburg ist es Ihnen verboten, weiter als 50 Meter an die Transportstrecke zu kommen. Halten Sie sich an diesen Abstand, ansonsten wird ohne weitere Warnung Wasser gegen Sie eingesetzt. Hierzu die Uhrzeit, es ist 9.30 Uhr.
Ja, der Castor fährt hier vorbei. Relativ schnell, kann man nicht sagen. So, Ufo, sag mal, wird dir schon warm?
Vorne am Feuer, am Strohballen, hier im Wendland war es mir wärmer.
Ihr seid so lächerlich, ihr habt sowas von verloren, ey.
Ja, mir ist schon ein bisschen seltsam.
Es ist seltsam, ja, es ist schon seltsam. Hey.
Ja. Zumal auch noch nicht ganz klar ist, was jetzt hier passieren wird. Ein alljährliches Spektakel, beinahe Ritual.
37 Stunden und ihr freut euch noch.
Ich stehe hier einen Meter neben so einem Flussgraben. Mal sehen, ob mich nachher doch jemand reinschubst. Schlimmeres passiert. Wir berichten auf jeden Fall. Und die wichtigsten Sachen haben wir ja schon ins Internet hochgeladen.
Gehen wir einen Kaffee trinken, würde ich sagen.
Ja.
Ja, gehen wir einen Kaffee trinken.
The Final Castor. Wir waren in Gorleben und haben Audioeindrücke gesammelt, relativ nah am Castor gewesen, ob es das wert ist. Und ich habe übrigens auch Kopfhörer auf, die fast am Castor dran waren. Das waren jetzt Live-Eindrücke vom Dienstagvormittag und ich habe da mal was vorbereitet vom Vorabend. Ja, nachts im Wendland, da ist ein Spieler einer Cora, ein Musikinstrument, ganz verstärkt über einen kleinen fahrbaren Lautsprecher. Und er spielt dazu eine große Musikanlage, die aufgebaut war für die Gegendemonstranten vom Castor. Live-Eindrücke von Montag, spät in der Nacht in Lage im Wendland. Die Audiomaterialien kommen hier übrigens von Castro TV und sind demnächst auch im Internet.
Wir haben mittlerweile den 9.11. um genau 2.47 Uhr Ortszeit. Wo sind wir nochmal? In Lase. Wir befinden uns in Lase, dem Brennpunkt des Geschehens.
Mit extrem vielen Ausschreitungen vor allem.
Ja. Ich sehe Menschen, die öfters mal austreten müssen, weil sie aufgrund ihres Konsumes von Flüssigkeiten nicht mehr halten können. Aber wir sind nicht alleine. Auch die Obrigkeit ist zugegen. Sie haben immerhin dafür gesorgt, dass wir eine total gut beleuchtete Wiese haben. In direkter Nähe der Polizei, die mit einem Aufgebot von 7 Wasserwerfern und ungefähr 85 Hundertschaften da ist, befinden sich in direktem Kontakt, ich würde sagen, 8 Demonstranten. Ja, so auf jeden Fall. Ich werde mich auf jeden Fall mal vorsichtig dem Polizeistützpunkt nähern. In der Hoffnung, dass mich nicht allzu viel irgendwie so von der Truppe irgendwie so negativ beeinflusst. Und werde einen langsamen Schwenk rüber machen von der total verlassenen Wiese der Demonstration mit einem kleinen Zoom auf die restliche Verbliebene.
In Landenberg kommen sie nicht voran. Die Polizei greift mittlerweile zu psychologischen Mitteln. Sie haben die Konfliktmanager zu den Aktivisten geschickt und versuchen mit ihnen jetzt zu reden, ob die sich nicht vielleicht freiwillig entfernen wollen. Ich denke mal, sie werden damit auf nicht viel Erfolg stoßen.
Ja, also auf jeden Fall irgendwie so ist, das war eine Ansage vom Manager gerade irgendwie so über den aktuellen Stand der Demonstration in Dannenberg zum Beispiel, wo der Kastor immer noch festhängt, wegen der Festkettung von Aktivisten an eine Pyramide, soweit ich das richtig verstanden habe. Das beschert uns hier eine extrem ruhige Nacht. Ich bin ziemlich sicher irgendwie so, dass nicht wirklich viel passieren wird heute Nacht noch. Natürlich irgendwie so kann man nicht davon ausgehen, irgendwie so, dass die Polizei gefrustet, wie sie wahrscheinlich heute sein wird, uns völlig unbescholten davon kommen lässt. Und ich denke, dass zum Frühsport, nachdem der Castro eingefahren ist, wir vielleicht noch mal ein bisschen was auf die Hucke kriegen. Aber so wie es aussieht, irgendwie so, ist es eine recht ruhige Nacht irgendwie so. Kann nicht unbedingt sagen, dass hier viel passiert. Vorhin haben wir eine kleine Partie Fußball gespielt im Scheinwerferlicht direkt vor der Polizei. Nachdem unser Ball dann das erste Mal hinter die Absperrung gekommen ist, haben die Polizisten sich dann doch wirklich nach 10 Minuten dazu bereit erklärt, den Ball wieder zurückzuschießen, aber nur unter der Bedingung, dass wir beim nächsten Mal irgendwie so den Ball irgendwie so erst dann wieder kriegen, wenn sie weg sind. Unglücklicherweise ist ja gleich beim zweiten Schuss der Ball wieder hinter die Absperrung gekommen und leider Gottes ist der Ball jetzt leider weg. Wir mussten unser Fußballmatch aufgeben, da wir auch keinen zweiten Ball hatten. Naja, ist ja auch egal. Wir müssen halt irgendwie die Zeit totschlagen. In 5 Stunden wird es hell, dann wird es ziemlich wärmer. Ist gerade ziemlich kalt. Aber das macht auch nichts. Warme Socken an, Thermohosen und sowas. Wir sind alle gerüstet für lange Nächte. So, oh Mann, da vorne ist eine Demonstrantin in direktem Kontakt zur Polizei. Ich werde mal drauf zoomen. Eieiei. Seht ihr das? Vielleicht ist es aber auch ein Polizist, der seine Absperrung überschritten hat. Das, was bei uns verpönt ist. Naja, bei ihnen halt relativ erlaubt ist. Auf jeden Fall, fangen wir mal an zu zählen. Wasserwerfer 1, Räumpanzer, Wasserwerfer 2, Wasserwerfer 3, Wasserwerfer 4, Wasserwerfer 5, Wasserwerfer 6, Wasserwerfer 7, ups, Räumpanzer 2 vergessen, Räumpanzer 3, Wasserwerfer 8. Wenn ich jetzt ein wenig heranzoome, dann sehe ich dort Demonstrant 1, Demonstrant 2, Demonstrant 3, direkt neben mir Demonstrant 4. Ey, da hinten, die Clownsarmee. In einer unglaublichen Besetzung von 4 Personen. Ja, das macht ungefähr auf jeden Demonstranten einen Wasserwerfer sowie einen Räumpanzer.
Ja.
Das ist auf jeden Fall nicht schlecht irgendwie so. Da hat jeder Polizist irgendwie so auch so sein Ding zu tun irgendwie so, ne?
Ja, noch mal langsam. Der Ecke ist halt letztes Jahr was verrutscht und das muss dieses Jahr unbedingt verhindert werden. Das ist verrutscht dieses Jahr woanders. So ist das.
Ja. Ja. Und so weiter.
Da sind die
Live-Eindrücke vom Castor-Transport im Wendland vergangenes Wochenende. Das hat sich die ganze Woche, die halbe Woche hingezogen. Nächster Audio-Jingle ist vom Dienstagabend, Dienstagvormittag.
Was mit der Neutronenstrahlung?
checken jetzt nochmal die ganze Strecke durch und gucken,
ist ob Leute noch im Wald sind.
Ob Leute im Wald
frei ist.
Ja, genau, sowas in, ja, ungefähr so. Aber ist schon beeindruckend, ne? Sechs riesen Hubschrauber. Oh, die sind fett, also die sind wirklich fett. Und der Paraglider ist immer noch da oben.
Ja.
Wahnsinn.
Anrufen?
Ja.
So, und ich glaube hier, das habe ich auch noch.
Hallo?
Ah, jetzt scheint es zu klappen.
Nee, ich habe eine ganz schlechte Telefonverbindung, das reißt immer mal wieder ab.
Oh, Auf dem Handy anrufen vielleicht?
Ja.
Okay, bis gleich.
Die Verbindung wird gehalten.
Ja, kleine Probleme mit dem Telefon vor Ort. So, und wie angekündigt, bin ich jetzt verbunden mit den Leuten von Castro TV aus dem Wendland. Hallo.
Hallo.
Ihr wart ja mit einem Übertragungswagen vor Ort, habt mit mehreren Kamerateams berichtet und das Ganze live ins Internet, ne?
Ja, das hat bis auf die schwache Edge-Verbindung super geklappt. Wir hatten in Hitzacker sogar DSL über WLAN. Die im Camp, da waren sehr gut ausgestattet. Ich war zu Hause im Studio und habe das da alles gemanagt, während die anderen Crews, sage ich mal, unterwegs waren und dort ihre Erfahrungen dokumentiert haben.
Und ihr wart die ganze Zeit vor Ort und habt mehrmals euren Standort gewechselt, habt die verschiedensten Eindrücke aufgenommen, ne?
Ja, genau. Das fing an am Freitag, dem 5.11. morgens mit der Schülerdemo in Lüchow. Da waren auch wirklich viele Schüler und Leute, ich war nicht da, aber ich habe es übers Internet gesehen. Schöne, bunte Veranstaltung. Am Abend war dann im Camp Hitzacker Atomkraft wegbassen. Ein Bündnis gegen Atomkraft von über 20, 30 verschiedenen Künstler, Organisationen, Veranstaltern aus Berlin, aus Hamburg, von überall her. Ganz tolle Crew und Leute, die Bachstelzen sind dabei, Fusion-Leute, Hedonisten International und so weiter. Liebe Grüße an die alle da draußen. Und die haben da am Freitagabend im Camp Hitzacker eine richtig fette Party gefeiert. Das Camp war, glaube ich, gar nicht wirklich ausgelegt für so viele Leute. Das war wirklich knackevoll und die Party hat gerockt.
Nebenbei erwähnt, die ganzen Volksküchen vor Ort waren, die haben ja auch einen sehr guten Dienst geleistet und die Verpflegung war wirklich köstlich.
Ja.
Was ja bei
dem nochmal vielen Dank an alle Volksküchen, an alle Bürger und Bürgerinnen, die Bauern, die wirklich aus dem Moment heraus gucken, was gerade gebraucht wird und das wird dann irgendwie möglich gemacht. Also das ist wirklich toll hier im Wendland, wie das funktioniert, dass man überall irgendwie hinkommt und weiß, dass man irgendwie was zu essen kriegt oder eine warme Decke oder einen Schlafplatz, meinetwegen auch in der Scheune im Stroh. Also man kann hier wirklich herkommen und dieses ganze Drama, sag ich mal, erleben, auch wenn man die Gegend gar nicht kennt.
Viele Polizisten sind ja auch gekommen. Die Verpflegung von denen schien nicht so gut gelaufen zu sein, aber ihr seid freundlich behandelt worden, oder?
Ja, also was ich so mitbekommen habe, gab es da wirklich überhaupt keine Probleme. Wir hatten einmal eine Situation in Laase, da wollte das Team von Eckhardt und Heike nach Laase. Da ist ein Musenpalast, auch ein großes Zirkuszelt mit einer Fokü und ständig wechselndem Kleinkunstprogramm. Und dort ist auch das Nadelöhr, wo der Castor im Grunde von der Süd- und der Nordstrecke, wo das zusammenläuft, auf nur eine Straße Richtung Gorleben. Und dort ist halt bekanntlich immer viel los. Und da haben eigentlich alle drei Teams versucht hinzukommen und sie haben es auch geschafft. Also Eckhardt, der war dann mit einem Polizisten konfrontiert, der ihn nicht durch die Absperrung lassen wollte, obwohl er für die Veranstaltung, die genehmigt war.
Wahrscheinlich, weil ihr so einen großen LKW hattet, oder?
Ja, der große LKW ist natürlich schon massiv und es gab auch schon Blockaden mit LKWs und so weiter. Aber er konnte ihn dann doch überreden, zumindest ihm zuzuhören, so wie ich das aus dem Stream mitbekommen habe. Dann hat sich der Polizist entschieden, ihn rigoros abzuwenden, sondern hat dann das Fahrzeug einmal durchsucht, hat dann wirklich verstanden, dass wir eher was mit Solartechnik und Fernsehen zu tun haben und keine Terroristen sind. Und dann konnten sie weiterrollen. Wie war das denn bei dir? Du warst ja auch vor Ort und hast dein Abenteuer erlebt.
Ehrlich gesagt, so viel Polizei habe ich gar nicht erlebt, außer auf dem Feld, wo wir gerade eben schon die Live-Eindrücke sammeln konnten. Aber nochmal zu den Polizisten zurück. Der war ja eher erstaunt über die ganze Solartechnik in eurem Übertragungswagen, denn das Ganze lief ja wirklich mit selbst hergestellten Strom, wobei hergestellt immer so eine Sache ist. Ihr habt den euch selbst mitgebracht, den Strom, und den politisch korrekt umgewandelt, oder? In den Batterien gespeichert.
Genau, also unser LKW, der hat oben auf dem Dach eine Solarzelle und ein ausfahrbares Windrad. Und damit können wir Batterien, auch gute Batterien, unten im Bug von unserem Raumschiff aufpumpen. Das ist auch über ein Schaltsystem. Das heißt, wenn die einen Batterien voll sind, umschalten und dann wird die zweite Bank geladen. So läuft das System und so laden wir allgemein unsere Batterien auf für den LKW. Und dann haben wir eigentlich immer und überall, wo wir unterwegs sind, mobilen, solar erzeugten Strom.
Auch nachts.
Und das hat auch wirklich gut geklappt. Also nach der ganzen Aktion, nach 4 Tagen, haben wir festgestellt, dass von der ersten Batteriebank noch nicht mal die Hälfte runter war. Also wir hätten noch locker 2 Wochen so ausfahren können.
Super.
Ja.
Erzähl mal, aber den anderen Fernsehteams ging es nicht so gut, oder? Wir haben ja mehrfach gehört, dass auch die Presse wirklich daran gehindert wurde, alles zu dokumentieren und teilweise rigoros weggeschickt wurde oder Schlimmeres.
Ja, also ich habe das ja auch nur über das Internet mitbekommen. Ich war ja nicht vor Ort. Aber man hörte von allen Seiten, dass sogar akkreditierte Presse auch von, ich sag mal, namhaften Sendern durchaus Probleme hatten, an die Brennpunkte zu kommen. Und es gibt sogar auch Videoaufnahmen im Internet, wo Teams sogar geschubst wurden. Ob da noch Schlimmeres passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe von unserem Team 2, dem kleinen Tiger und dem kleinen Bär, auch eine Szene mitbekommen, wo die Polizei einfach im Wald in Harlingen losgestürmt ist und die beiden mussten sich wirklich gerade noch so retten und haben laut geschrien, wir sind Presse, wir sind Presse, und das hat auf jeden Fall geholfen für den Moment so, ne? Aber man kann da selbst als Presse kaum ein sicheres Gefühl haben, weil wenn die einmal losstürmen, dann achten die nicht mehr wirklich drauf, wer da gerade vor ihnen ist. Das wird dann einfach nur noch platt gemacht.
Nebenbei,
also hieß, hieß es für, ich denke mal, alles Kamerateams irgendwie im Notfall rennen.
Deswegen gibt es wahrscheinlich auch relativ wenig Fernsehaufnahmen. Am Wochenende kam ja teilweise, ich hatte NTV geguckt, einzelne Videoschnipsel, die geloopt wurden. Ja, scheinbar kein anderes Material existierte. Etwas ominös auch die Sache, wo dieser Polizeiräumpanzer angezündet wurde, beziehungsweise kurz mal Feuer fing.
Ja.
Da hast du nichts mitbekommen, oder?
Ne, ich hab's übers Internet mitbekommen und da waren eigentlich ziemlich schnell von einigen Seiten Zweifel an der Aktion, weil unsere gewaltfreien und friedlichen Organisationsgruppen im Anti-Atom-Bereich, die distanzieren sich immer von solchen Geschichten. Und sowas gab es eigentlich noch nie wirklich in der Form. Also eigentlich haben sogar, ich sag mal, schwarze Kapuzen Leute auch gar keinen Bock auf sowas. Ne, das war so das Feedback, was ich zu der Aktion mitbekommen habe. Also da hat eigentlich keiner wirklich Bock auf Gewalt oder auf so eine Aktion. Und es gibt durchaus auch Provokateure als Demonstranten verkleidet, die sich da unter die Menge mischen und durchaus auch Stimmung machen gegen die Polizei. Das ist dann natürlich ein guter Vorwand, um auch dann losstürmen zu können auf die Demonstranten oder da durchgreifen zu können. Sind auch alles nur Spekulationen, da weiß ich jetzt nichts Genaues.
Das wäre dann so ein Agent-Provokateur, der meistens dann auch verbeamtet ist, oder?
Ja, ja, klar. Also das gab es schon und Zivilpolizisten gibt es da immer in der Masse, die natürlich die Lage checken und auch Personenkreise identifizieren. Das schreckt aber eigentlich niemanden ab, weil wir nichts zu verbergen haben und auch, wie gesagt, absolut gewaltfrei unterwegs sind. Und natürlich gibt es auch ein paar Demonstranten, die da nur hinfahren, um mal ein, ja, ich sag mal, was zu erleben. Aber das sind, ich weiß nicht, vielleicht 1% von allen Demonstranten. Also das kann man gar nicht werten. Schade ist nur, dass eben dann in den Medien gerade solche Nachrichten und auch Bilder und Videomaterial veröffentlicht werden, die dann eigentlich den gesamten gewaltfreien Widerstand ja in einem eher blöden Licht erscheinen lassen. Oder es geht dann eher unter. Ne?
Das
in
stimmt.
Den Nachrichten hört man dann eher so, oh ja, hier Räumpanzer brennt. Und von dem gewaltfreien, schönen, bunten, vielfältigen Widerstand kommt eigentlich wenig in der Presse an.
Dieses Jahr durch die Atompolitik in Deutschland waren ja eine Rekordbesucherzahl von Gegendemonstranten bei euch in der Region. Ja, erzähl noch mal was. Ich habe hier einen Faden verloren ein bisschen.
Ja, das ist einfach, also wir haben jetzt gestern Morgen ist der Castor reingerollt. Wir haben jetzt einen Tag, ich sag mal, Landephase hinter uns. Ich selber bin jetzt seit, ich weiß nicht, über 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt und bin nur ergriffen und berührt von dem ganzen, von der ganzen Unterstützung, die wir da aus dem ganzen Land bekommen haben. Das hat es so wirklich noch nie gegeben, dass, ja, ich sag mal, 50.000 Menschen da hinkommen zu diesen bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Also das, da hat ja eigentlich niemand wirklich Bock drauf. Wenn man sich das vorstellt, 6 bis 8 Hubschrauber am Himmel, eine ganze Armee vor einem, eigentlich alles friedliche Bürger, die einfach keine Lust haben auf diese todesbringende Fracht, die da anrollt. Und
die Polizisten mussten das ans Ziel bringen, ne? Und haben das schon ganz schön mit Gewalt getan und auch mit einem erheblichen Aufwand.
Ja, also dadurch, dass es so viele Leute waren und die Polizei da nicht wirklich darauf vorbereitet war, die Camps allerdings schon, ne? Also wir konnten schon vorher ungefähr abschätzen, dass es dieses Jahr mehr wird, auch weil eben in Stuttgart auch schon so heftige Ausschreitungen waren. Und die Camps waren alle gut versorgt mit Volksküchen und Suppen und Decken und Stroh und Zelten. Und da war es dann eher so, dass die Polizei Probleme hatte, ihre Leute zu versorgen, weil eben auch es gab Treckerblockaden an mehreren großen Kreuzungen. Dadurch konnten die Polizisten nicht mit Essen versorgt werden. Es gab auch Demonstranten natürlich, die etwas von ihrem leckeren Biofood diesen Polizisten angeboten haben. Das dürfen die dann leider nicht annehmen, so traurig es ist. Ne? Ja, ja, das heißt, ja. An der Stelle hat sogar die Polizei öffentlich beklagt, dass das keine Zustände sind. Und wir hier haben einfach irgendwie im Kopf, dass das jetzt der letzte Castor war, weil im Fazit einfach klar ist, dass das so wirklich nur mit noch härterer Gewalt durchzusetzen ist. Ich glaube kaum, dass es jetzt weniger Menschen werden, eher mehr, dass da noch mehr Leute hinkommen, um zu zeigen, hey, stopp, das geht so nicht, das machen wir nicht mit. Eben auch gerade, weil das alles eine Lobbygeschichte ist von der Politik. Und von daher sind wir hier eigentlich alle mit einem total wohligen Gefühl unterwegs, weil so viel Support und Beistand auch kommt von allen Seiten.
Und es hat ja auch geklappt, es hat ja ewig gedauert, bis das Ding dann wirklich rollte, oder?
Ja, klar, das war die längste Verzögerung, die es je gab, über 24 Stunden. Das ist natürlich auch schon ein Erfolg. Es gab schon nach 2 Stunden Fahrt in Frankreich die erste Blockade. Ich glaube, mit 4 einbetonierten Leuten, das hat ein paar Stunden gedauert. Dann gab es noch von Greenpeace eine Enquete-Aktion. Es gab in Berg eine Witzblockade. Und noch so viel mehr, ich weiß das jetzt gerade alles gar nicht mehr. Dann natürlich die spektakuläre Aktion von Greenpeace. Die haben einen Getränkelaster direkt am Verladekran, werden die Castoren verladen. Dann müssen sie auf die Hauptstraße nach Gorleben. Und dort hat Greenpeace einen LKW platziert, als Getränkelaster getarnt, wo sich 4 Aktivisten durch ein Loch im LKW in die Straße noch einbetoniert haben. Und das war dann wirklich zu viel für die Polizei. Da brauchten die ganz schön lange, um erstmal zu überlegen, wie sie da jetzt vorgehen, weil es so ausgetüftelt war, dass ihnen das wirklich nicht leicht gemacht wurde. Ich glaube, am Ende haben sie den LKW halb auseinandergeflext. Man muss sich natürlich auch vorstellen, dass da die Menschen mit ihren Armen oder was in den Beton stecken, die kommen da wirklich nicht raus. Und die Polizei muss mit schwerem Gerät drumherum sie irgendwie frei kriegen. Dann werden da irgendwie Decken dazwischen gelegt, damit die Demonstranten keine, Schweißsplitter abkriegen oder so. Das ist also auch wirklich Respekt an alle Aktivisten da draußen, weil die eigentlich riskieren die jedes Mal ihr Leben, sage ich mal. Ne? Der Arm kann einschlafen, die können sich nicht mehr befreien, der Arm kann absterben. So. Und das zeigt halt auch einfach, wie, also wenn jemand so ein Risiko eingibt und so eine Gefahr für sein eigenes Leben auch auf sich nimmt, dann zeigt das auf jeden Fall, wie wichtig das Thema den Leuten ist. Und dass wir mit unserer Kreativität uns ja einfach querstellen. Das ist die Power, die wir haben, und das ist das, was wir möglich machen können. Durch eine gut organisierte Infrastruktur hier im Wendland, durch tolle Leute auch von außerhalb, die einfach jeder guckt, was kann er geben, was kann er machen, wie kann er unterstützen. Und das hat sich jetzt hier im Wendland multipliziert.
Interessant fand ich ja, kann ich nochmal drauf eingehen, auch die Traktorblockaden. Ich bin selbst an 2 solchen Stellen vorbeigekommen. Und das muss man sich vorstellen, so ähnlich wie es Polizeikontrollen, ich kenne das ja sonst noch von Polizeikontrollen, wenn man zu einer normalen Demonstration fährt, die dann wirklich kontrolliert und manche Leute nicht zurückschickt. Hier ist es andersrum. Das heißt, die Dorfbewohner stellen ihre privaten Traktoren auf die Straße und lassen niemanden durch, der so aussieht wie Polizei. Oder? Ja. Und gerade großes Räumgerät oder mal ein Essensnachschub oder selbst Dixi-Klos für Polizisten, oder? Die kommen dann, die bleiben stecken.
Ja, letzten Endes kann man sich das Ganze hier auch einfach so vorstellen wie das gallische Dorf in Deutschland. Ne? Lehnt sich auf gegen die Römer, gegen weil hier einfach über die Menschen hinweg entschieden wurde, aus rein politischen Standortbedingten Kriterien, und es war eigentlich von Anfang an klar, dass Gorleben nicht geeignet ist. Und jetzt die Bauern, die verlieren bei einem Vorfall in Gorleben, verlieren die alles, ihr ganzes Land, ihre Lebensgrundlage. Und da ist natürlich die Bereitschaft groß, irgendwie alles, was man hat, querzustellen. Und sei es eben ein großer Traktor, dann kann man auch noch beachten, dass der Traktor ist für den Bauer, ich sag mal, die Lebensgrundlage neben dem Land. Ne? Wir hatten auch schon vor 10 Jahren oder über 10 Jahren bei Treckerblockaden kam dann einfach eine Hubschraubereinheit eingeflogen. Die haben dann die Reifen zerstochen und sind wieder abgezogen. Für den Bauern ist das aber ein riesen Schaden.
Und der Traktor funktioniert dann nicht mehr, oder? Das ist ja wirklich so ein bisschen A und O, wenn man nicht immer mit dem Spaten losziehen will.
Eigentlich müssten die Traktoren dann, die Bauern eigentlich auf dem Feld sein, stattdessen stellen sie sich gegen den Castor quer, dann haben sie noch die großen Schäden an ihrem Gerät. Ne? Also jeder, der da irgendwie unterwegs ist, weiß nicht, ob er mit heiler Technik nach Hause kommt. Und nochmal zu den Blockaden, die Trecker haben das scheinbar auch super organisiert, da waren dann auf einmal 3 Kreuzungen im Landkreis dicht. Und die Trecker waren zum Teil auch miteinander verkeilt. Und das stellt für die Polizei natürlich erhebliche Probleme dar. Und dann gab es sogar auf einmal die Info bei Twitter, es sind irgendwie, weiß nicht, 1500 Schafe und Ziegen unterwegs.
Ich glaube, das waren 1000 Ziegen und 300 Schafe. Genau, da gibt es auch Bilder im Internet. Spektakulär.
Ja, ich habe die Bilder gesehen. Das war also ein schönes Bild, ein riesen Wasserwerfer in einem Meer von Schafen. Also da merkt man halt auch jetzt so gallisches Dorfmäßig, dass hier dann am Ende gezückt wird, was geht, weil das Ganze spitzt sich dann, wenn der Castor auf die Straße geht, einfach extrem zu. Umso schöner waren dann natürlich auch so Spontanaktionen wie die von Greenpeace vor dem Verladekran. Dann auf einmal, das haben alle unsere Teams in Lase mitbekommen, der Castor fuhr da lang und auf einmal war über ihm ein Paraglider, auch von Greenpeace, der hat noch eine schöne Fahne gehisst. Und sowas ist dann natürlich irgendwie.
Der flog da über dem Castor seine Runden, während auch nebenbei noch die anderen 2 erwähnten Hubschrauber, die vorhin auch schon gehört werden konnten, und noch 6 größere Hubschrauber ihre Bahnen zogen, oder? Das war so ein bisschen eine Flugshow.
Unglaublich. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde da mit so einem kleinen Fallschirm, sag ich mal, und einem Propeller hinten auf dem Rücken über so einer hochgefährlichen Fracht fliegen, ist eine Sache. Aber wenn ich mir dann noch irgendwie 6 Hubschrauber im Himmel über dem Teil vorstelle, unglaublich, was die da gemacht haben. Und auch der Paraglider hat definitiv sein Leben riskiert. Ne? Der hätte auch in den Sog von irgendeinem Hubschrauber kommen können oder. Und das ist natürlich dann auch einfach für alle Leute, die da auch emotional drinstecken, schon irgendwie so ein Gefühl von irgendwie ist es zwar alles total krass hier, aber solche Momente lassen einen auf jeden Fall weitermachen, weiter hoffen, genauso wie wenn man unterwegs ist und man bekommt irgendwo eine heiße Suppe. So, ne? Das sind kleine und ganz kleine Momente und auch ganz große, die alle dazu beitragen, dass wir hier diese tolle Solidarität haben und das alles möglich machen können. Nochmal ein Danke an alle, ey, das war großartig.
Eines wollte ich auf jeden Fall, habe ich mir jetzt gerade aufgeschrieben, die Castoren, die sind ja nur an uns vorbeigerollt und lagern jetzt ganz tief im Salzstock in Gorleben. Das stimmt nicht ganz so, ne? Habe ich auch erst dieses Wochenende erfahren.
Ja, das hat mich natürlich erstaunt.
Jetzt, ihr wisst es ja schon immer, ne? Für euch ist das.
Ja, jetzt kam durch Stuttgart 21, aber auch durch die ganze Politik, die hier gerade im Land abgeht, die Laufzeitverlängerung, kamen wirklich viele Leute von außerhalb, auch aus den Städten, die noch nie hier waren, ne, die das vielleicht mal in der Tagesschau gehört haben, dass da irgendwie was los war in Gorleben. Ja gut, da kam halt vielleicht wieder ein Castor, so, ach ja, ach was ist da, ach ja, ein Endlager. Wo kann ich mir das irgendwie vorstellen, ne? Wie es zu so einem Bild kommt, dass die dann da irgendwo in Gorleben halt sind. Jetzt möchte ich euch gerne aufklären, diese Castor-Behälter, und da stehen in Gorleben jetzt schon 102 Stück. Die stehen in einer, ich sag mal, Leichtbauhalle. Man könnte es auch als Pappkarton bezeichnen. Vielleicht ist da noch irgendwie eine Betonwand auf eine gewisse Höhe gezogen. Aber faktisch stehen die da in einer Halle, wo jederzeit ein Flugzeug reinstürzen könnte. Und das Zwischenlager ist eben ja auch hoch gesichert, klar, aber nicht von der Luft aus. Und das darf da jetzt offiziell laut Gesetz 40 Jahre lang stehen in dieser Halle. Die Castor-Behälter haben, glaube ich, eine Temperatur innen von 400 Grad. Das heißt, die müssen, also die Kokillen innen drinne. Das heißt, die müssen dann über 20, 30 Jahre abkühlen in dieser Halle.
Ich dachte
Halle.
Immer, so für 14 Tage werden die abgekühlt und dann runter in den Schacht getan. Das, die bleiben 50 Jahre abkühlen.
Ja. Nee, also das ist halt erstens das Gorleben noch gar kein bestätigtes Endlager. Da wird noch erkundet, oder sie wollen die Erkundung jetzt wieder aufnehmen, obwohl eigentlich völlig klar ist, auch nach dem in Asse und im Morsleben so viel schiefgegangen ist, wo wirklich wir von einer extremen Strahlengefährdung ausgehen müssen, nochmal an alle, das ist wirklich übel da drüben, was dann passiert ist. Da jetzt noch an Gorleben festhalten zu wollen, ist also einfach nur unverständlich und unglaublich. Und dass sowas entscheiden hier die Höchsten im Land, die eigentlich zum Wohle des Volkes agieren sollten. Also da entsteht definitiv eine Politikverdrossenheit, die natürlich jetzt auch zu diesen massenhaften Protesten führt.
Genau, und das Zeug nicht nach Gorleben und wohin dann sonst?
Die stehen da in der Halle und die sollen halt laut Plan dann in das Endlager, irgendwie, ich weiß nicht wie viel, 100 Meter tief in der Erde. Fakt ist auch einfach,
dass, es gibt noch gar kein Endlager, oder?
Es gibt weltweit kein einziges Endlager. Wir Menschen sind da auf einem Flug, ohne die Landebahn zu kennen, mit einem der giftigsten Stoffe, die wir je kreiert haben, ne? Und ich selber habe natürlich auch keine Lösung, was man damit macht, aber deswegen ist eben auch für den Widerstand hier. Wir wissen alle, dass wir den Castor nicht stoppen können, weil die Polizei kann natürlich noch mehr Wasserwerfer zücken oder Tränengas oder am Ende dann doch irgendwie das Militär, wer weiß es. Unser Thema ist einfach Atomausstieg sofort, nicht noch mehr von dem Scheißzeug produzieren und dann irgendwie mal wirklich ganz genau überlegen, wo man mit dem Zeug ernsthaft am sichersten hin kann. Weil das weiß auf diesem Planeten hier niemand. Und es herunterzuspielen, dass es nicht gefährlich ist, ist einfach nur Verblendung. Und das Ganze wegen Geld und Kohle für 4 große Stromkonzerne in diesem Land.
Genau, das ist ja das andere Problem. Wir hören jetzt mal kurz noch ein paar Live-Eindrücke, während der Castor vorbeifährt. Und ich öffne mal hier bei Radio Blau die Tür für die nachfolgende Sendung. Kleinen Moment. Eindrücke vom Kassotransport 2010. Und ihr hört schon die Leute im Hintergrund jubeln, The Final Castro, oder? Was rufen sie da?
It's the final Castro.
Okay, das heißt, hallo erst nochmal für alle neu zugeschaltet. Wir sind hier gerade telefonisch verbunden mit Gackeldab, a.k.a. Castor TV. Und ihr habt die ganze Zeit ja per Video-Livestream ins Internet die Leute informiert und hattet ja auch einen relativ guten Kontakt zu euren Leuten, die euch zugeschaut haben, ne?
Ja, das ist das Schöne an dem Livestream, dass wir eben den Chat haben und damit in Kommunikation. Ich habe ein Feedback im Ohr.
Oh. Dann müsst ihr euer Radio leise machen.
Okay, hallo?
Ja.
Immer noch da, egal.
Ja.
Also mit dem Chat können wir in Kommunikation mit dem internationalen Publikum treten. Die können uns sagen, dass wir die Kamera anders stellen sollen oder der Ton zu kratzig ist oder alles super. Und gleichzeitig ist da eigentlich eine Community entstanden, die sich Informationen ausgetauscht hat, Links hin und her geschickt hat und, oh Mann, das ist komisch.
Und ihr seid ja auch informiert worden, dass die www.kernenergie.de Webseite gehackt wurde. Das heißt, von unbekannten Tätern verfälscht. Und es stand ein anderer Text auf der Webseite 2-3 Stunden und dann war sie komplett abgeschaltet.
Ja, das war irgendein ergreifender Moment. Der Castor fuhr gerade in das Zwischenlager ein. Ich habe es per NTV live gesehen.
Und nur über die zwei Livestreams, die gerade von euch online waren, genau.
Nee, genau. Die waren
NTV
nicht on. NTV war on. Jedenfalls dann auf einmal die Message im Chat, kernenergie.de ist gehackt. Und dann gab es auch ein Bild. Ein Screenshot wurde gemacht. Dann bin ich auf die Seite gegangen und sah wirklich das Bild Kernenergie so sicher wie diese Webseite stand da. Und
sehr
daneben die Antiatomsonne mit einem Streichholz in der Hand und ein brennender Computer im Hintergrund.
Ja, die Freude groß. Scheinbar scheinen solche Transporte nicht wirklich sicher zu sein. Wir haben ja zwischendurch auch erfahren, dass diese Castor-Typen, die hier mit bis zu 100 km/h durch Deutschland gefahren sind, die in Amerika dürfen die ja nur Schrittgeschwindigkeit fahren, oder?
Ja.
Hattest du mir das erzählt? Ja.
Das ist etwas kurios, weil die Amerikaner haben den Castor auch für sich als Transportbehälter in Betracht gezogen oder ihn vielleicht sogar auch selber schon benutzt, aber dann doch festgestellt, dass er nicht ausreichend aushält, wenn er irgendwie runterfällt oder ich weiß es auch nicht genau, wenn es brennt, keine Ahnung. Jedenfalls transportieren die ihn nur mit 6 km/h oder so. Hier in Deutschland fährt er dann doch am Ende, obwohl nicht erlaubt, scheinbar mit 100 km/h durchs Land.
Auf der Schiene, muss ich dazu sagen, ne? Aber auch auf der Straße dort, das war die Straße neben einem Deich, und der ist da schon ganz schön lang gebrettert, also war ein Konvoi, ne?
Das ja, man nicht muss mehr, sich das so vorstellen, die Strecke von Dannenberg bis Gorleben, das sind ungefähr 20, 25 Kilometer. Und diese Straße ist, wenn der Castor dann rollt, komplett mit Polizei belegt. Und die hält natürlich den Weg frei. Und dann brennt der da irgendwie, ich weiß nicht, mit 50 oder mehr km/h durchs Land.
Okay, keine Castoren mehr zu euch, vielleicht mehr unterwegs, aber eigentlich wollen wir die ja nirgendwo hin haben. Wir wollen eigentlich gar keinen Atommüll, oder? Das war doch die eigentliche Ansage, ne? Auch
genau.
Von den ganzen Gegendemonstranten.
Es ist einfach Zeit, umzudenken. Atomenergie ist einfach over. Die Menschheit hat ein anderes Bewusstsein und möchte eigentlich liebevoller mit der Natur umgehen. Also ist so meine Erfahrung von den meisten in meinem Umfeld, aber auch aus dem Internet, ne? der Westeinsatz eine große Kiste von Leuten, die schöner durchs Leben gehen.
Oh, unsere Verbindung. Oh. Genau, es gibt ja auch so viele Alternativen zur Atomenergie, wie zum Beispiel Blockkraftwerke für ganze Dörfer, Solarenergie und Windkraft. Ihr selbst als in eurem Übertragungswagen habt das ja im Endeffekt, seid ihr ja schon am Vorleben, ne? Mit dem Windrad, Solarstrom und auch energiesparender Technik, oder?
Auf jeden Fall. Also mit Vorleben erreicht man eigentlich am meisten, weil die Leute sich das angucken können. Sie sehen und hören über die Soundsysteme oder über den Laptop, sehen sie, dass wir das wirklich alles solar betreiben. Für uns ist es natürlich auch ein gutes Gefühl, weil wir natürlich wissen, dass das alles selbst erzeugt ist, der Strom. Wo waren wir nochmal?
Genau, dass man auch alternativ Energie nutzen und herstellen kann. Und wenn ihr nicht gerade gegen den Kassort demonstriert, dann seid ihr eigentlich Gackeldab. Und zwar mit demselben LKW unterwegs und einer riesen Musikanlage, um auf Festivals oder einfach nur so am Strand Musik zu machen, oder? Für die Party-People des kommenden Jahrtausends. Da musst du lachen, ich auch.
Ja, das ist halt...
Ja?
Kommende Jahr, klar, gehört da eigentlich der Castor oder der Anti-Atom-Widerstand mit dazu, weil das natürlich eng verknüpft ist. Und mit dem Solar-Sound-System erreichen wir die Leute natürlich direkt, weil sie stehen davor, sie hören, dass es... oder kriegen erzählt bekommen, dass das mit Solartechnik betrieben ist.
Das heißt, die hören auch keinen... Genau, wie man das sonst so von Partys kennt, es gibt irgendwo einen Stromanschluss, der besorgt werden muss, oder es steht ein Generator, Strom, Dieselgenerator irgendwo in der Nähe. Ne? So kleine Mini-Atomkraftwerke gibt es ja zum Glück noch nicht. Oder leider, wenn die ohne Ausstoß von schlimmen Sachen wären.
Aber na, in U-Booten, ne?
Na, aber da gab es ja auch schon diverse U-Boot-Unfälle, ne?
Oh ja.
Von daher scheint das auch nicht...
Das ist einfach ein komisches Zeug, Leute. Lass lieber die Finger davon, ey.
So, euer ganzes Material, was ihr aufgenommen habt, das gibt's ja auf eurer Webseite zu sehen und demnächst auch noch in Schnipseln auf YouTube. Ihr wollt auch eine DVD rausbringen, habe ich gehört.
Genau, wir haben so viel Material gesammelt. Jetzt kamen heute nochmal 2 Kameras dazu mit Material und auch einfach ganz tolle, auch sehr persönliche und auch emotionale Aufnahmen. Wenn man sich vorstellt, was einem da alles begegnet an Starkmacht, an Gewalt, an Schlafmangel und ausgelaugt sein. Also es ist auch nicht alles immer nur toll oder so. Ziemlich an unsere Grenzen. Jedenfalls werden wir das irgendwie zusammenspielen und dann kann man sich das bestellen auf www.gaggeldub.de.
Genau, oder ihr sucht einfach nach Castor TV. Vielen Dank ins Wendland für das etwas doch lange Interview. Aber unsere Sendezeit ist ja auch schon zu Ende jetzt. Und ja, schönen Abend noch und erholt euch erstmal und die ganze Region wird ja erstmal aufatmen. Die ganzen Bereitschaftspolizisten müssen ja auch erstmal noch ein bisschen ausspannen, ne? Ich habe schon gehört, alle Fußballspiele sollen abgeschafft werden. Das finde ich gut, ich bin kein Fußballfan.
Okay, vielen Dank an euch da drüben. Liebe Grüße. Schön, dass ihr dabei wart. Und tschüss.
Tschüss, danke.
Und da kommt er schon. Da ist der Erste.
So, Achtung, Achtung, ich wende mich an die Personen auf dem Acker hier in Lahse. Laut allgemeinen Verfügung der Bezirksregierung Lüneburg ist es ihnen verboten, weiter als 50 Meter an die Transportstrecke zu kommen. Halten Sie sich an diesen Abstand. Ansonsten wird ohne weitere Warnung Wasser gegen Sie eingesetzt. Hier für die Uhrzeit, es ist...